Heute sind etwa 25 junge Sinti und Roma aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen, um das Wochenende miteinander zu verbringen. Eingeladen hat der Verein Amarodrom, ein Jugendverband, in dem vor allem Sinti und Roma aktiv sind. 2006 wurde er gegründet und will Anlaufstelle sein und die Vernetzung und Stärkung der Jugendlichen unterstützen. Bei mir zu Gast im Studio ist jetzt Silas Kropf, stellvertretender Vorsitzender von Amarodrom. Guten Tag und herzlich willkommen, Herr Kropf.
Hallo, danke.
Sie sind ja extra aus Saarbrücken für dieses Wochenende angereist. Was passiert denn an diesem Wochenende? Was ist das Programm?
Wir haben uns ein dreitägiges Programm überlegt, werden am Samstag einen historischen Stadtrundgang machen, bei dem es darum geht, auf den Spuren der Verfolgung zu wandeln und zu schauen, was genau wo passiert ist, um weiterhin dann noch, auch im Laufe des Sonntags dann, uns die Ausstellung Committing Traumata in der Galerie Gaia Dikas im Aufbauhaus am Moritzplatz anzuschauen, um dann am Nachmittag und Abend des 2. August verschiedenen Gedenkveranstaltungen, unter anderem der offiziellen Gedenkveranstaltungen am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg teilzunehmen.
Am 2. August 1944 wurden in Auschwitz-Birkenau 3000 Sinti und Roma in den Gaskammern ermordet. Daran erinnert dieser Gedenktag. Wie wichtig oder bestimmt ist diese Geschichte eigentlich für Sinti und Roma in Deutschland heute?
Also wichtig ist sie auf jeden Fall. Die Verfolgungsgeschichte ist in vielen deutschen Familien, die Verfolgung persönlich miterlebt haben, noch sehr präsent und teilweise leider noch gar nicht aufgearbeitet worden bis zum heutigen Tage. Aber ich würde nicht sagen wollen, dass diese Verfolgungsgeschichte so allgegenwärtig ist, dass sie den einzigen Lebensinhalt darstellt. Also wozu mein Leben bestimmt ist, zählt natürlich auch das Hier und Jetzt, das Heute, der Blick in die Zukunft. Und da wandelt sich natürlich das Blatt. Also viele junge Menschen, dadurch, dass das ja jetzt mittlerweile zum Teil die dritte Generation ist nach der Verfolgung, erlebt natürlich ganz andere Momente in ihrem Leben und haben ganz andere Vorstellungen von ihrem Leben. Und somit ist auch der Blick in die Zukunft und in die Gegenwart natürlich ein anderer, weshalb dieses Thema nicht ganz allgegenwärtig ist.
Sie sind selbst Sinto. Ihre Familie ist seit vielen Generationen hier in Deutschland. Hat es eine Rolle gespielt in Ihrem Familienleben, diese Geschichte?
Auf jeden Fall, ja. Also als kleines Kind wurde schon früh über dieses Thema gesprochen. Und es wurde auch immer eine gewisse Angst vor der erneuten Verfolgung weitergegeben. Und die prägt einen natürlich, vor allem auch als kleines Kind.
Wie würden Sie die Lebenssituation junger Sinti und Roma in Deutschland heute beschreiben? Sie sind ja selbst erst 20. Spielt das in der Gesellschaft irgendeine Rolle, dass Sie Sinto sind?
Ganz bestimmt. Gut, also das Ganze kann man nicht pauschalisieren, weil jedes Schicksal ist verschieden, jeder Mensch lebt anders. Es gibt jetzt beispielsweise Menschen so wie mich, die als Sinto in der Öffentlichkeit stehen und die eine klare Identität nach außen zeigen und damit auch sehr gut klarkommen. Es gibt aber auch Beispiele, bei mir in der eigenen Familie beispielsweise, wo Kindern der Besuch des Gymnasiums verwehrt wird, mit der Aussage von Lehrkräften beispielsweise, sind die Kinder müssen nicht aufs Gymnasium gehen, das brauchen die gar nicht. Und wenn man dann noch weiter geht, zugewanderte Roma oder auch Roma, die schon länger in Deutschland leben, sind immer noch starker Diskriminierung ausgesetzt, beispielsweise die Segregation in den Willkommensklassen hier in Berlin. Von daher ist das Ganze sehr facettenreich und nicht zwangsläufig positiv.
Wie war Ihr eigener Werdegang, Ihr schulischer und beruflicher bisher?
Also ich bin im Alter von 8 Jahren ins Saarland gekommen. Ich bin eigentlich gebürtig aus Hessen, habe dort ganz normal erstmal die Grundschule besucht. Und da ich so ein bisschen aufgewachsen bin mit der Aussage, du darfst nicht nach außen hin zeigen, wer du bist, das ist was Geheimes, das behalten wir intern, eben vor dieser Angst der Verfolgung aus den älteren Generationen, die übertragen wurde, war das eigentlich nie ein Thema gewesen bis zu meiner Uni-Zeit. Also ich habe 2013 Abitur gemacht, bin danach an die Uni. Und dadurch, dass ich in den Verein gekommen bin und das Thema für mich selber auch wichtiger wurde und mehr an Präsenz gewonnen hat, habe ich auch angefangen, mit den Leuten darüber zu sprechen. Und die Reaktion, die ich meistens darauf bekam, war ein, was, kann gar nicht sein, du siehst gar nicht aus wie so einer, du kannst nicht so einer sein. Klar stellt man dann die Rückfragen, wie sieht denn so einer aus? Und da merkt man schon, dass in der deutschen Gesellschaft schon ziemlich stark noch das Bild des im Wohnwagen hausenden, fernab von jeglicher Zivilisation lebenden Menschen ist, der nicht gesellschaftsfähig ist.
Sie sind im Verein Amarodrom stellvertretender Vorsitzender und Sie haben auch zu tun mit dem Projekt Dicken Amen. Was will das Projekt erreichen?
Also mit diesem Projekt haben wir zwei große Ziele. Das erste Ziel ist es, junge Sinti und Roma, also Mitglieder der Minderheit, zu stärken, Self-Empowerment, Selbstbewusstsein schaffen und andererseits auch nach außen hin zu sensibilisieren, zu zeigen, wie die tatsächliche Realität aussieht und eben gegen den Rassismus, der immer noch gegen Sinti und Roma vorherrscht, zu bekämpfen.
Silas Kropp vom Verein Amarodrom bei mir zu Gast im Studio. Gleich sprechen wir weiter und zwar über die aktuelle Debatte über asylsuchende Roma aus Serbien und anderen Westbalkanländern. In den letzten Tagen wurde sehr heftig und zum Teil auch kontrovers über Asylsuchende aus den Westbalkanländern diskutiert, denn 40% der Asylbewerber kommen aus dieser Region. Aus Serbien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, immer mehr auch aus Albanien. Die meisten der Asylsuchenden aus Serbien sind Roma, die dem Elend und der Diskriminierung dort entkommen wollen. Fast alle Asylanträge werden allerdings abgelehnt. Die Anerkennungsquote bei Flüchtlingen aus dieser Region beträgt etwa 1%. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.
Anträge aus dem Balkan haben praktisch keine Chance, werden abgelehnt, auch von den Verwaltungsgerichten abgelehnt. Und das sind diejenigen, die letztendlich dann unsere Aufnahmeeinrichtungen voll machen.
Bayern hat deswegen beschlossen, spezielle Aufnahmestellen für Asylsuchende aus den Westbalkanländern einzurichten. So könnten ihre Anträge schneller bearbeitet und die Menschen schneller abgeschoben werden. Brandenburgs Innenminister Schröter will Gutscheine statt Bargeld an Armutsflüchtlinge ausgeben und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will die Asylverfahren für Menschen aus den Westbalkanländern auf 2 Wochen verkürzen. Viele umstrittene Vorschläge, um mit der Situation umzugehen. Bei mir zu Gast ist Silas Kropp vom Verein Amarodrom. Herr Kropp, Asylverfahren in 2 Wochen, ist das eine gute Idee? Gut, weil die Menschen nicht so lange auf eine Entscheidung warten müssen?
Könnte man meinen, aber ist leider nicht die Realität. Ein Punkt, der da sehr stark mit reinspielt, ist einfach, alle europäischen Roma sind Überlebende des Holocausts irgendwo. Und die Anerkennung fand erst in den 80er Jahren statt. Bis heute gibt es Probleme mit Reparationszahlungen. Es ist bekannt, eben auch vor dem Kontext des 2. August, dass es ein Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau gab. Und böse Zungen könnten eventuell Parallelen feststellen mit speziellen Sonderlagern oder Ausreisezentren, wie sie genannt werden, wie sie in Bayern geschaffen werden sollen. Gleichzeitig schafft das auch so eine Art Zweiklassengesellschaft von Flüchtlingen. Man sortiert vorher schon aus, welche Flüchtlinge man haben will, welche nicht. Und ein ganz großes Problem dieser Sonderlager wären eben die Tatsache, dass eine Einzelfallprüfung konkret gar nicht mehr möglich wäre und den Menschen die Inanspruchnahme jeglicher Rechtsmittel eigentlich genommen wird.
Die Chance, hier Asyl zu bekommen, ist aber verschwindend gering. Warum kommen die Menschen trotzdem? Wegen der Sozialleistung, wegen des Taschengeldes?
Ja, also zu sagen, dass das Taschengeld in Höhe von 140 Euro, was da monatlich gezahlt wird, einen Anreiz darstellt, kann ich so ehrlich gesagt nicht bestätigen. Der Fluchtgrund ist in erster Linie die unerträgliche Lebenssituation in den Heimatländern. Und natürlich ist es auch bekannt teilweise, dass die Annahmequote in Deutschland sehr gering ist. Aber trotzdem steckt irgendwo ein bisschen Resthoffnung mit drin in diesen Menschen, dass sie doch vielleicht die Chance haben, Asyl zu bekommen. Und allein schon die Tatsache, solche Strapazen dieser Reise nach Deutschland auf sich zu nehmen, mit dem Wissen, dass es nur eine sehr geringe Chance gibt, angenommen zu werden, zeugt, glaube ich, schon sehr stark davon, wie schlimm es in den Herkunftsländern sein muss.
Die Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder aus Afghanistan oder Irak, die brauchen dringend Hilfe. Deswegen müssen Menschen aus Ländern wie Serbien zurückstehen. Das ist eins der Hauptargumente im Moment in dieser Diskussion. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich finde es absolut inakzeptabel, dass man verschiedene Gruppen von Schutzsuchenden gegeneinander aufwertet. Beide Gruppen suchen Schutz, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Und es ist auch prinzipiell nicht zulässig, pauschal für ein Land die Schutzbedürftigkeit abzusprechen. Und da Menschenleben gegeneinander aufzuwerten, ist auch durch unser Grundgesetz eigentlich so nicht gestattet.
Wie sollte man die Situation in den Herkunftsländern dann vielleicht verbessern, damit die Menschen nicht fliehen müssen?
Natürlich muss die Situation in den Herkunftsländern verbessert werden, das steht ganz außer Frage. Jedoch löst das Deutschland nicht von der Verantwortung ab, für eine gerechte und faire Asylpolitik zu sorgen. Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland ist es, für eine menschenwürdige Unterbringung hier vor Ort zu sorgen und eben für ein faires Asylverfahren.
Was bräuchten denn die Menschen da vor Ort, damit sie in Serbien oder in Mazedonien oder in Albanien bleiben können?
Der Punkt ist, man spricht öfters von der kumulativen Verfolgung. Die Diskriminierung und Verfolgung der Minderheit der Roma, wobei natürlich nicht alle Asylsuchenden zwangsläufig Roma sind, das muss betont werden, erstreckt sich auf ziemlich alle Lebensbereiche, sei es im Bereich der Arbeit, der Wohnung, der Bildung, der Gesundheit. Und vielleicht ist jedes für sich allein genommen kein Grund, Asyl zu bekommen, aber alles zusammen, deswegen kumulativ, schafft dann doch des Öfteren eben die Basis für ein Recht auf Asyl. Natürlich muss dagegen vorgegangen werden in den Herkunftsländern, aber der Punkt ist einfach, A, wie eben schon gesagt, die Bundesrepublik Deutschland ist nicht in der Aufgabe, dies zu gewährleisten. Und zweitens finde ich es auch immer ganz schwierig, von hier aus genau zu betrachten, wie es vor Ort aussieht. Also das sind natürlich viele Einzelfälle, die da betrachtet werden müssen. Aber allein schon der Zugang zu Bildung, zu Infrastruktur, zu ordentlicher Behausung etc., das wären schon mal erste Ansatzpunkte auf jeden Fall.
Das sagt Silas Kropp vom Verein Amarodrom. Über die Organisation und über die Veranstaltungen zum Roma-Gedenktag finden Sie Links und Hinweise auf unserer Webseite kulturradio.de. Vielen Dank, Herr Kropp.
Danke.
Die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat sich inzwischen auch mit einem Vorschlag zu Wort gemeldet, die Tür für einige der Asylsuchenden zu öffnen.
Und ich bin der Auffassung, dass wir gerade in diesen Ländern im Westbalkan auch dafür werben müssen, dass es eben auch legale Zugänge gibt auf den deutschen Arbeitsmarkt. Ich könnte mir im Bereich der Pflegeberufe, das ist einer der Hauptengpassberufe überall in Deutschland, durchaus vorstellen, dass wir hier noch Personal brauchen. Auch aus diesen Ländern ist es uns willkommen. Und wir haben Engpassberufe und wir haben Fachkräftebedarf. Ich glaube, da kann man noch einiges tun, um die Wege anders zu gestalten, als sie jetzt zurzeit laufen.
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, sie will den Zugang für einige der Asylsuchenden aus der Westbalkanregion nach Deutschland öffnen.